SRF 1. SRF 1.
Ein grosser Teil der Leute, die haben es ja gerne hell. Und ja, wenn möglich auch noch sonnig. Im Philipp Häuselmann ist es aber besonders wohl im Dunklen, Kühlen und tags. Dort, wo es Tropfstein hat, in allen möglichen Formen. Der Philipp Häuselmann ist Höhlenforscher und kreucht fürs Leben gerne durch engere und weitere Gänge im Berg. Und dass er dabei nie so genau weiss, wie es um die nächste Ecke aussieht, ja, das genau das fasziniert ihn. Der Philipp Häuselmann nimmt uns mit in eine Höhle in dieser Stunde «Menschen und Horizonte». Mit dabei auf dieser Reise ist auch noch die SRF-Redaktorin Yvonne Scherer und ich, Regi Sager. Das ist Musik aus Zürich, «The Fires» mit «If I Had a Hammer». In der Beatushöhle ist es passiert. Dieser Höhle am Thunensee in der Nähe von Interlaken, wo jedes Jahr Zehntausende von Touristen anlockt. Dort, in dieser Beatushöhle, dort hat er sich mit dem Höhlenvirus infiziert. Der Philipp Häuselmann, unser Gast in der Sendung «Menschen und Horizonte». Die SRF-Redaktorin Yvonne Scherer hat sich mit dem Philipp Häuselmann in sein Höhlenrevier gewagt.
Der Philipp Häuselmann schläuft in seine Höhlenmontur. Über das Faserpelz-Kombi, das warm geht, legt er ein gestabeliges Höhlenkombi aus Kunststoff an, aus PVC. An die Füße kommen Stiefel und auf den Kopf kommt ein Helm. Jetzt noch die Händchen. Dann ist die Höhlenkluft komplett.
Und ist das Zeug, das ihr jetzt angelegt habt, bequem?
Die Stiefel sehr, die Händchen auch. Der Helm, den spüre ich eigentlich gar nicht mehr. Das Kombi ist manchmal so steif, vor allem wenn es alt ist und im Winter kalt ist, dann kann man es manchmal schier in eine Ecke stellen, weil der Weichmacher geht raus und das BVC wird hart. Und dann ist es etwa nicht so bequem.
Das kommt mir etwas vor wie in einem Raumanzug.
Ein bisschen weit stimmt das schon. Wir gehen ja auch in einen Raum, nämlich in den Höhlenraum.
Also, dann gehen wir doch.
Der Philipp Häuselmann geht voraus, in seine Lieblingswelt, die Untertag. Eine Welt aus frisch kalter Luft, Fels, Tropfsteine und Wasser. Viel Wasser. Die Hölle und das Wasser gehören zusammen. Und auch im Höhlenforscher ist das Element Wasser wichtig.
Das ist ja so, ja. Eben einerseits als Höhlenforscher, mindestens bei uns in der Schweiz, wo man mit Kalkhöhlen zu tun hat, gibt es gar keine Höhlen ohne Wasser. Aber auch persönlich hatte ich das Wasser eigentlich gerne. Ich bin als Kind gerne baden, schwimmen, tauchen auch, soweit dass man die Luft hat mögen in den Lungen. Und das hat sich eigentlich nicht geändert, als ich in der Hölle bin.
Beatus Hölle ist ausgebaut. Wir können gut aufrecht gehen. Ein kalter Lufthauch streicht uns ums Gesicht. So fest wie das Wasser zur Hölle gehört, so gehören auch Tropfsteine in eine Hölle. Nicht alle sind spektakulär, aber Tropfsteine lassen Philipp Häuselmann sein Herz gängler höher schlagen.
Manchmal hat es vor allem hier Beatus Hölle Tropfsteine, die deutlich Tropfsteine sind, die nicht so speziell aussehen für einen, der Hölle gewandert ist. Ein bisschen gelblich, ein bisschen dicklich. Zwar eigentlich super, aber nicht irgendwie so ein O. Aber letztendlich, wenn man sie im Detail anschaut, sieht man vielleicht auch, dass sie ein bisschen durchscheinend sind. Hier in der Schwestergrotte hinten dran hat man eine Lampe hinten dran platziert und man sieht, dass sie zum Teil orange durchscheinen. Das ist etwas, was ganz schön kann sein. An anderen Orten sieht man an der Decke Exzentriker. Das sind Tropfsteine, die in alle Himmelsrichtungen wachsen, nur nicht schön abwärts oder aufwärts. Das kann auch faszinierend sein. Hier im ausgebauten Teil sehen wir Exzentriker, wenn man weiss wo. Sie sind nicht gerade riesig, aber doch immerhin noch lustig.
Aber es gibt doch auch Tropfsteine, die ganz fein sind und fragil, oder? Die man kaputt machen kann, wenn man nicht aufpasst. Die sind nicht alle so schön dick und rund.
Das ist ja so. Die sind innen hohl. Wir sagen denen etwa die Spaghetti, obwohl, weil sie hohl sind, wären es besser Macaroni. Die wachsen relativ schnell in der Regel durch einen Wassertropfen, der sich nachher einfach aussen der Kalk ablagert, aussen am Tropf, bevor er runterfällt. Und die sind tatsächlich sehr, sehr zerbrechlich. Wenn man dort ankommt, dann fallen sie etwa die nachher. Wenn man sie sein lässt, können sie hier bei uns in der Schweiz so 3-4 Meter lang werden. Also, das sieht dann ganz schön aus.
An diesem Bächli mit seinem fröhlichen Plaudern bleiben wir einen Moment lang stehen und hören den viel stimmigen Wassertönen zu.
Jetzt haben wir hier den Bach aufgenommen, den wunderschönen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich höre einen Hund bauen. Aber das ist ja weit und breit kennen. Passiert das etwa, dass man, wenn man so in der Stille ist und das Wasser hört, dass man plötzlich so Zeugs hört?
Ja, das passiert eigentlich immer. Das ist die Vorstellungskraft des Menschen. Wenn man irgendwo sitzt und auf Kollegen wartet, dann plötzlich hört man sie reden, sie kommen dann gerade um eine Ecke. Aber das ist alles nur der Bach. Aber man hört die unterschiedlichen Stimmen. Man kann sogar sagen, das ist jetzt der Kollege und das ist ein Kollege. Einfach weil man weiss, sie müssen ja sowieso gerade kommen. Und das ist wahnsinnig, was man dann alles für verschiedene Sachen hört. Einfach nur vom Bachmurmeln her.
Also, ein Höhlenforscher hört manchmal Stimmen.
Das ist ja so, ja. Problemlos. Manchmal echte und eben manchmal nur so imaginäre.
Philipp Häuselmann ist es ganz offensichtlich wohl in seinem Element. Mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht geht er voraus. In allem Laufen merke ich, dass ich das Gefühl für die Zeit verliere. Keine Ahnung, wie lange wir schon in dieser steinigen Welt sind. Nur noch eine undeutliche Vorstellung davon, welche Tageszeit aussen am Berg jetzt gerade ist. Hier innen ist es gern gleich. Feister. Ohne Lampe geht nichts. Mir kommt das Höllegleichnis vom berühmten griechischen Philosoph Plato in Sinn. Er beschreibt die Hölle als Ort, wo der Mensch im Feisteren tappt. Übertragen gemeint, im inneren Feisteren, im Unwissen. Für Plato ist der Philosoph einer, der die Menschen, die im Dunkeln gefangen sind, ins helle Licht vom Wissen und vom Verstehen führt. Raus aus der feisteren Hölle, ans helle Sonnenlicht. Was sagt der Höllenforscher Philipp Häuselmann zu diesem Gleichnis? Zu dieser Idee, die Hölle sei der Ort der Unwissenheit?
Als Höllenforscher möchte ich jetzt eigentlich sagen, jein. Einerseits ja, weil, wie ich vorhin gesagt habe, man hat Gänge, wo man nicht weiss, woher sie gehen. Wenn man unter Boden ist, dann weiss man auch nicht, wie das Wetter wird. Man muss schauen, dass man nicht irgendwo ist, wo das Hochwasser kommt, wenn es draussen regnet zum Beispiel. Andererseits ist die ganze Komplexität und Probleme, die wir an der Oberfläche haben, eigentlich in der Hölle, die sind nicht mehr da. Wir haben keinen Telefonempfang, wir haben keine E-Mail, wir haben den ganzen Zivilisationsmüll nicht. Wir sind wir haben auch keine technischen Hilfsmittel, um wieder rauszukommen. Alles passiert eigentlich mit eigener Kraft, reingehen wie auch wieder rauskommen. Und das gibt ein bisschen weit auch ein bisschen Freiheit, glaube ich, darf ich sagen. Von all dem, wo man für aussen dann halt problembeladen halt hat. Also es ist wirklich eine Art ein kleines Abtauchen und nachher sich ein bisschen auf sich selbst zu besinnen, wenn man in die Hölle runtergeht.
Ich denke an Frühlingstag, wo wir draussen haben zurückgelassen. An das Pfeifen der Vögel, die warme Luft auf dem Gesicht. Ich würde gerne wieder raus. Aber nichts ist. Wir sind unterwegs zur Dreischwestern-Grotte, am ruhigsten Ort in der Beatushölle. Dort können wir in Ruhe miteinander reden.
Gut, begleiten wir den Höhlenforscher Philipp Häuselmann zu den drei Schwestern-Grotte. Hören wir unterdessen Gabrielle mit «Rise» hier im «Menschen und Horizonte» auf SRF 1.
Healer, yeah, and I'm better with. you still think of me at all? My world of broken promises, you won't catch me when I fall. Look in my life, look in my heart, I have seen the fall apart, but now I'm ready to rise again. Just look in my hopes, look in my dreams, I'm building bridges from the seams. Now I'm ready to rise again.
Gonna make it all right.
Yes, I'm gonna rise, gonna make it all right. I'm gonna be who I wanna be, yeah, baby, yeah. Gonna make it all right.
Gabrielle mit Rise an dem herrlichen sonnigen Tag, zumindest in weiten Teilen von unserem Land. Aber jetzt verlassen wir das Tageslicht für einen Moment. Wir verlassen das Sonnenlicht. Wir tauchen ein in die Lieblingswelt von unserem Gast in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Und das ist eine dunkle, eine kühle, eine steinige, eine feuchte Welt, die unterirdische Welt der Höhle. Wir sind mit dem Höhlenforscher Philipp Häuselmann in der Beatushöhle. Dort ist er mit der SRF-Redaktorin Yvonne Scherer unterwegs zu den drei Schwesterngrotten, dorthin, wo es ziemlich still ist. Wie und wann hat sich der Philipp Häuselmann eigentlich angefangen begeistern für die Höhle?
Ja, das ist ja so gegangen wie etwa die. Man geht mit der Familie halt einmal in einem schönen Sonntag oder in einem Wüstensonntag vielleicht in die Höhle und geht die anschauen. Ich war dann 3-jährig. Und ich mag mich noch an zwei Sachen besinnen, nämlich, dass ein Mord der Boden hohl hat getönt, weil sie Bretter über ein Loch gelegt haben und dass ich zuhinterst gefunden habe, da wollte ich irgendeinmal weitergehen.
Ihr habt vorhin eure Familie erwähnt, wo ihr mit ihr in die Hölle gegangen mit 3. Wie seid ihr aufgewachsen?
Ganz normal. Vater, Mutter, ein Bruder. Der Vater Lehrer, die Mutter gerade auch. Das ist allerdings vielleicht eher belastend als normal. Aber mir hat es nicht geschadet, tue ich mich einmal. Der Vater, der ist gerne zu Berg, der war auch im SAC, nie so richtig vergiftet. Die Mutter, die war eher zurückhaltend, aber ist etwa die auch gerne wandern auf Bergen hoch. Aber sonst eigentlich nichts irgendwie Abenteuerliches oder Supersportliches.
Aber die Berge haben euch schon als Kind angezogen?
Das ist ja so. Darum bin ich auch als Kind mit dem Vater auf einer Bergtour. Obwohl ich ja eigentlich eher der Fulenzer war, aber auf Bergen hoch hat es mich etwa so gerade mal gleich gezogen.
Ihr seid ein Fulenzer?
Ja, in dem Sinn, dass ich einfach am liebsten in einer Ecke gehockt und Bücher gelesen habe. Und das am liebsten den lieblangen Tag durch.
Aber ihr macht mir jetzt nicht den Eindruck von einem Fulenzer in eurem Höhlenkombi.
Ja, das hat sich da irgendwie eins geändert. Ich kann nicht einmal so sagen, wenn. Vermutlich so mit 14, 15, 16 habe ich dann angefangen, mehr rauszugehen. Und nachher habe ich einen Wald gefunden, den sie geholzt haben, aber ziemlich wüst, nämlich Jungwuchs erforstet und nachher alles versagt und liegen. Und ich habe gefunden, das sei doch schade. Und habe nachher etwa anderthalb Jahre lang die Stämme alles von Hang oben runter geschossen und nachher mit Veloanhänger und Töffli vom Vater hochgebiegen und einen Haufen gemacht und das Holz nachher am Schluss verkauft. So konnte ich mir auch die erste Höhlenausrüstung nachher finanzieren.
Ihr heisst ja mit Vornamen Philipp, das heisst Pferdefreund, nicht Höhlenfreund. Haben die Rösser in eurem Leben auch irgendeine Rolle gespielt?
Das ist ja so, ja. Ich bin ziemlich naturverbunden. Ich bin als kleiner Giel auch gerne auf einem Bauernhof. Zuerst eigentlich mehr als Bremse, später zum Mithelfen und als letztes nachher noch als Vertreter vom Chef, wenn er einmal auf die Ferien wollte. Und dort haben sie eben auch Ross gehabt und ich habe gerne mit denen gearbeitet und gacheriert und gesät und Herdöpfel gesetzt. Einfach, was man seinerzeit noch mit den Ross gemacht hat. Einfach geritten habe ich nie.
Ihr habt vorhin gesagt, ihr seid naturverbunden, habt gerne Tiere. Gibt es eigentlich auch Lebewesen in einer Höhle, wie jetzt zum Beispiel da?
Wir haben relativ viele Lebewesen in den Höhlen allgemein. Die meisten Leute die haben eine Fledermaus im Kopf. Das haben wir auch hier in der Beatushöhle, aber einfach gerade im Eingangsbereich. Die allermeisten Lebewesen, die wir sonst haben in der Schweiz, die sind allerdings sehr klein, also zwischen Bruchteile von Millimeter bis vielleicht Maximum 5 mm Länge. Wasserrasseln, Springschwänze, Kolembolen, also so solche Sachen.
Es klingt jetzt für mich nicht wahnsinnig appetitanregende Tiere. Gefallen die euch?
Sie sind zum Teil schon ganz hübsch. Sie sind halt einfach weiss, weil sie halt kein Licht hat. Also nicht irgendwie schöne Forellen. Und eben, sie sind sehr klein. Aber die Farben zum Beispiel, die sehen fast aus wie Gravetten. Und wir haben zum Teil schon in der Hölle so viel gefunden, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir uns doch einen Gravetten-Cocktail vor dem Gapfhaus.
Und das war fein?
Nein, wir haben es dann nicht gemacht, wir haben es lassen. Aber die Idee wäre nicht schlecht.
Sind das Insekten oder was sind das für Tiere?
Das sind Krustentiere.
Ihr habt also als Kind nebst dieser kurzen Einlage mit der Beatushöhle mit 3 eigentlich nachher keinen Kontakt mehr gehabt zu einer Höhle?
Das ist richtig. Wir sind etwa die Neuzaberland, aber relativ selten nach Hinterlachen. Ich weiss noch, dass ich nachher gern gestürmt habe, wenn ich den Niederhornmast gesehen habe. Ich wollte wieder hier in die Beatushöhle. Aber die Eltern haben nie Musik gehört und damit ist das eigentlich so geblieben. Bis dass ich nachher mit dem Gimmer, eine Arbeitsgruppe Höhlenforschung, konnte mitarbeiten dran. Und da sind wir als Bijou so am Schluss von dem halben Jahr Bütz noch in 2 Höhlen gegangen. Und dort hat es mir durch den Ärmel wieder das Gerechte reingenommen. Unter dem Boden hat es mir offenbar schon gefallen, eben dann schon als 3. Und nachher, als ich in den ersten Klassen war ich, wenn wir im Wald laufen und ich einen Fuchsbau gesehen habe, habe ich immer geschaut, reinzugeraken, so weit als ich mögen. Ich bin meistens etwa so nach 80 cm durch den Stecken geblieben. Also, das war ein kleines Loch und nachher war der halt einfach fertig. Also, fasziniert hat es mich schon gern, aber ich habe den Kontakt zu den Höhlenforschern halt nicht gefunden. Respektive, wenn ich schon einen habe gesehen, das war in der Zeit noch ein alter Lehrer von mir, hätte ich nie gedacht, dass man da ja wirklich auch mitmachen könnte als Normalschüler.
Wie ist denn das passiert bei euch? Bei euch ist es ja offenbar geschehen.
Es war ja so, dass zum Abschluss dieser Gimmerarbeit sind wir in die Hölle. Und da ist der damalige Präsident der Sektion Bern und der Materialwart mitgekommen, die uns begleitet haben. Man braucht ja jemanden, der ihm die Hölle auch zeigt. Und dort war ich ein paar motiviert. Und dann hat er gesagt, wenn dir die Hölle so gefällt, also komm doch einfach mit uns mit. Wir suchen immer wieder Leute. Wir haben sehr viele Höllen zum Vermessen, sehr viele Höllen zum Erforschen. Und wir brauchen Leute. Also, wenn es dich interessiert, komm einfach.
Es ist ja manchmal noch schwierig zu beschreiben, Faszinationen, warum man die hat, weil man hat sie einfach. Aber könnt ihr euch einen Reim darauf machen, warum oder was es euch so fasziniert, dass ihr immer wieder in den Berg hineinweht, eben unter die Erde?
Ganz, ganz verschiedene Sachen gefallen mir in der Höhle. Etwas, was sicher ist, ist das Entdeckerfieber. Weil an der Oberfläche ist eigentlich schon alles bekannt. Man kann überall herlaufen. Oder dort, was vielleicht stotzig ist, da kann man von weitem ein Foto machen, man kann drüber fliegen. Man kennt eigentlich unsere Erde rundum. Sogar in der Teufelsee kann man mit Echolot machen, wenn nicht persönlich. Und in der Hölle, da gibt es einfach noch sehr viel Neues und neue Gänge zu entdecken, wo mal nie mehr war. Und dort muss man selber hergehen. Dort kann man nicht irgendwie mit einer Kamera hingern. Und nachher weiss man, wie es aussieht. Dort muss man persönlich her.
Also das heisst, ihr habt wirklich so einen Entdeckergeist?
Das glaube ich schon. Durch die Höhle habe ich ja Geologie studiert. Und nachher dann später meine Doktorarbeit hier in der Beatushöhle geschrieben. Es ist auch dort eigentlich das Weitergehen, das Neuentdecken, auch in der Wissenschaft, die mich eigentlich fasziniert. Und im Moment mache ich ja ziemlich viele Forschungsprojekte, hätte ich fast gesagt, als Hobby, in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen, wo wir zum Teil auch schöne Sachen herausfinden. Halt dann wieder mehr theoretischer Art, und das denke ich mir noch lustig, das, was mir in der Zeit im Gimmer ändert, trockene Materie gedeucht hat, das mache ich jetzt selber.
Vielleicht habt ihr einfach zuerst müssen den Berg so richtig kennenlernen, für das euch auch gepackt, nachher alles über ihn zu wissen, oder?
Das ist ohne Zweifel so. Ganz am Anfang hat mich einfach fasziniert, dass man überhaupt in so eine Höhle gehen kann. Und dass man eben schöne Sachen sieht, Tropfsteine, Wasser, ein bisschen wie das Geheimnis, was ist hinter der nächsten Kurve. Und erst also sehr langsam und schrittweise habe ich nachher eigentlich gemerkt, hey, man könnte eigentlich da auch noch etwas wissenschaftlich machen, was man noch nicht herausgefunden hat.
Auch bei uns in der Schweiz gibt es viele Höhlen, wo noch nie jemand drin war. Also Philipp Häuselmann geht seine Arbeit nicht so schnell aus. Mehr über seine Leidenschaft für die Welt unter dem Boden erzählt der Hörerforscher uns gerade nach dem Dwight Yoakam und dem Buck Owens. «Streets of Bakersfield», hier auf SRF 1.
Something better here on the streets of Bakersfield. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless how I feel. But how many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? San Francisco, I spent a night there in the can. Lived through this drunk man in my jail cell. I took $15 from that man. Left him my watch and my old house key. Don't want folks thinking that I'd steal. And I thanked him as I was leaving. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless how I feel. But how many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless how I feel. But how many of you that sit and judge me Bakersfield? How many of you sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield?
Sonntagnachmittag, Sie hören SRF 1 mit unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Der Philipp Häuselmann, Höhlenforscher und Geologe, ist mit meiner Kollegin Yvonne Gerrer in die Beatushöhle und hat ihr dort von seiner Faszination für die steinige Welt erzählt. Und auch in seinem Berufsalltag hat er mit Höhlen zu tun. Er berät zum Beispiel Firmen, die einen Tunnel graben wollen und die wissen müssen, was sie im Berg erwartet. Und auch in seiner Freizeit ist Philipp Häuselmann so viel wie möglich in Höhlen unterwegs, auch im Ausland.
In den Vereinigten Staaten habe ich das Postdoc gemacht. Dann habe ich hier von der Schweiz Sand und Gröll mitgenommen und dort eine Altersbestimmung dran gemacht. Und dann bin ich natürlich mit den lokalen Höhlenforschern mit. Und wir haben dort auch einen lang erwarteten Höhlenteil gefunden, der eigentlich sehr grosse Freude hat ausgelöst bei den lokalen Höhlenforschern. Das ist nicht mein Verdienst, aber das ist einfach gerade dem passiert, als ich dann war. In Russland waren wir einen Monat in einem Kalkgebiet im Kaukasus am Vermessen, am Forschen. Und in Rumänien haben mit Rumänen gebeten, eine grosse Höhle vom Land, letztendlich ist die zweitlängste Höhle von ganz Rumänien, nachzuvermessen oder mindestens einen Anfang dazu zu machen, weil die wissenschaftlich sehr interessant ist.
Und wieso haben Sie das euch gefragt? Habt ihr selber keine Forscher dort?
Sie haben Forscher, problemlos, aber sie haben relativ wenig Leute, die zeichnen wollen, die vermessen wollen. Und noch viel weniger Leute eigentlich, die das Gefühl haben, sie können 40 km Höhle in nutzbringender Frist abschliessen. Die meisten sagen, das ist viel zu lang, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Und ich habe einfach gedacht, ich will jetzt probieren. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich hoffe, dass ich das eigentlich noch fertig bringen kann, vor allem, dass ich ableben oder nicht mehr rein kann.
Sind die faul?
Nein. Es ist einfach, vor allem im Ostblock eigentlich, oder im ehemaligen Ostblock, ich weiß nicht, wie man dem sagen soll, ist das Höhlenforschen viel häufiger auch ein kleiner sportlicher Aspekt. Man will vielleicht auch ein bisschen schneller sein als der andere, besser sein, schneller einen Schacht abkommen, wieder raufkommen. Und hier in der Schweiz ist es viel mehr so ein bisschen das Forscherische im Sinn von einfach jeden Gang vermessen, alles fertig machen, möglichst schöne Pläne herstellen. Das ist ein kleiner philosophischer Unterschied in diesem Sinn.
Ist das Vermessen, das ihr macht und das Zeichnen, einfach auch eine Knochenarbeit?
Vor allem, wenn man bis auf Knochen durchfroren ist, dann schon. Weil es ist etwas, das lang dauert. Also von Punkt zu Punkt geht es ohne Probleme 10 Minuten. Und wenn ihr jetzt an einem Tag 60 Punkte macht, dann könnt ihr noch ausrechnen, wie viele Minuten dass man da drinnen ist. Ich als Zeichner schwitze manchmal fast ein bisschen, weil die anderen die haben eben kalt und wollen pressieren. Und ich muss gerne sagen, halt, halt, ich bin noch nicht fertig mit der Zeichnung, jetzt müsst ihr noch ein bisschen warten. Und dann kommen ich mindestens geistig in die Schwitze und die anderen die sind am Frieren. Und dann sage ich auch, suche ich noch neue Gänge, vielleicht findet ihr noch etwas. Und das ist tatsächlich manchmal auch schon gesehen, dass sie nachher etwas Seitengängchen noch gefunden haben, was wir nachher dann natürlich auch noch gerade vermessen haben in ihrer Kälte.
Sind die rumänischen Höhlen anders als die, die es hier gibt?
Der grösste Unterschied ist eigentlich in der Grösse, im Volumen der Gänge. Die Schweiz ist nicht so bekannt für grosse Volumina. Die sieben Hengste ist zwar ein sehr langes System, es ist, glaube ich, das acht längste der Welt. Viele Leute haben nachher das Gefühl, das seien auch ganz grosse Gänge, aber das stimmt nicht. Es ist ein grosses System aus kleinen Gängen, wo man eigentlich fast immer irgendwo noch viel Kontakt hat oder so ein bisschen sich muss seitlich durchschlängeln oder man hat Schächte. Es ist eigentlich nie so gross. Und in Rumänien sind es häufig Bretschergänge, also von 5 bis zum Teil 40 Meter Breite, also riesige Tunnel.
Für euch war ja die rumänische Höhle nicht nur spannend, weil sie einfach anders sind und weil ihr dort zu tun hatte, sondern ihr habt ja dort auch eure Frau kennengelernt. Wie ist das gegangen?
Es war nach meinem Aufenthalt in den USA, bin ich wieder zurückgekommen in die Schweiz und dann habe ich weitergefahren mit der Vermessung. Aber weil ich eben ein Jahr lang Pause gemacht habe, haben irgendwie die Schweizer Höhlenforscher sich nicht mehr darauf eingestellt, dass es in Rumänien weitergeht. Und so sind nur zwei von der Schweiz mitgekommen. Und dann habe ich natürlich mehr Hilfe gebraucht und habe nachher einem rumänischen Kollegen gesagt, du, hör, ich brauche dann noch Leute, die mir dann helfen mit der Vermessung etc. Er hat dann statt ausgewiesene Höhlenforscher Studenten genommen, Geologiestudenten, die gefunden haben, sie möchten gerne in eine Höhle. Auch eine davon war dann meine jetzige Frau. Sie hat spannenderweise sich nicht der gemeldet, weil sie die Höhlen wahnsinnig interessiert haben. Aber sie hat gesagt, sie habe Platzangst und sie wolle wissen, ob das wirklich so sei oder ob das nur ein dummes Gefühl sei. Ich habe dann festgestellt, sie hätte keine Platzangst.
Ist das wegen euch, dass sie keine Platzangst hatte?
Ich weiss es nicht. Es ist insofern möglich, als dass ich schon anderen Mädchen Platzangst austrieben habe. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele, dass jemand mit mir in eine Hölle kam und nachher unter ganz durch musste sagen, oh, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe Platzangst, ich muss wieder raus. Das hat es also beides schon gegeben.
Hätte eure Frau nachher auch so ein Feuer gefangen für die Hölle wie dir?
Jein. Sie geht gerne in die Hölle, sie geht auch gerne vermessen, aber sie war nie so ein vergifteter Forscher wie ich.
Tut ihr jetzt manchmal schon zusammen?
Grundsätzlich schon. Wir waren ein paar Mal hier zusammen in der Beatushölle, wir waren auch zusammen in Rumänien immer wieder. Also das ist problemlos. Mittlerweile sind wir ja auch schon zu dritten hoch mit meinem Sohn. Der ist nämlich auch Schamper gerne eigentlich in der Hölle und hätte ich heute auch gerade am liebsten mitkommen wollen. Im Moment ist es einfach so, dass sie ihre Doktorarbeit schreibt und dementsprechend eigentlich nicht mehr vom Computer wegkommt.
Sie ist ja dann mit euch irgendwann in die Schweiz gekommen. Das war ja wahrscheinlich auch eine riesen Umstellung für sie.
Das ist ja so und an dieser Umstellung knackt sie heute noch. Es ist nämlich im Unterschied zu dem, was wir hier in der Schweiz denken, sind die Rumänen eigentlich am liebsten und am wohlsten daheim. Und sie wollen eigentlich nicht zum Land aus. Ein paar werden getrieben. In meinem Fall war es jetzt quasi die Liebe oder von der wirtschaftlichen Lage, weil es geht dem Land nicht blendend. Aber wenn sie nachher irgendwo sich Geld erarbeitet haben, gehen die meisten wieder zurück und schauen sich dann eine Existenz aufzubauen. Dementsprechend ist auch meine Frau etwa noch ein bisschen im Catchen, dass sie jetzt halt in der Schweiz ist und nicht daheim.
Also das heisst, sie ist hier nicht wahnsinnig wohl in diesem Fall?
Das wäre vielleicht gerade ein bisschen weit gegangen. Es gefällt ihr hier, sie kommt da gut aus mit den Leuten und jetzt mit dem Sohn hat sie auch Kontakt im Dorf und so weiter. Also man kann nicht sagen, es ist ihr unwohl, aber daheim sie ist halt einfach noch schön. Das gilt halt bei uns. Für uns in der Schweiz ist es normal, oder? Aber für die Ausländer in der Schweiz ist das halt eben noch etwas so.
Wie ist denn mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, jetzt, wenn eure Frau zu fest lange Zeit hat, mit ihr auf Rumänien zurückzugehen?
Weil ich das Land relativ gut kenne und auch Rumänisch kann. Für Rumänien könnte ich mir jetzt das vorstellen. Es hat einfach ein relativ grosses Handicap. Nämlich zurückkommen könnte ich dann nicht, weil dann sind Salär, Finanzlagen etc. so diametral anders, dass man sich dort nicht etwas viel verdienen kann und nachher sagen, jetzt kommen wir wieder in die Schweiz. Also das wäre gehen und nachher ist man einfach dort hin.
Aber so Sachen stehen im Moment nicht an, sodass ihr jetzt euch überlegt, mal dorthin zu gehen oder so?
Das ist im Moment nicht spruchreif. Der Junior kommt ja jetzt in die Schule und die wollen wir eigentlich gerne, dass er hier in der Schweiz bleibt. Also einstweilen lassen wir das so, wie es ist.
Der Philipp Häuselmann, der leidenschaftlich gerne Höhlen hat. Und ja, so eine Höhle hat ihm ja auch privates Glück gebracht. Er hat seine Frau in so einer Höhle kennengelernt. Als nächstes gehen wir mit ihm zusammen in einen Seitenarm von der Beatushöhle am Thunensee. Dorthin, wo es eng ist und wo man nicht mehr aufrecht stehen kann. Das nach den Verkehrsmeldungen und dem Stefan Gwildis. Verkehrsinfo SRF von 15.40 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden zwischen Bissone und dem Grandcia-Tunnel. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Weiter vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 3 Kilometer Stau und eine Wartezeit von mindestens 40 Minuten. Und in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hacknau stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Bats bloß ab, alles geht. Du selbst bist das Rad, das sich dreht. Mal bist du ganz unten und mal oben auf. Fast liegt in die Speichen, lass den Dingen ihren Lauf. Hast keine Knete und kein Zuhause. Da, wo du wohnst, kennst du dich nicht aus. Das nimmt dich mit. Und eine tätowierte Omi fasst dir in den Schritt. Weißt du, wo du dann hinrollen musst? Runter von den Einbahnstraßen. Lass dich treiben, dreh nicht mehr am Rad. Lehn dich zurück, mach die Augen zu und lass die Sonne. Für dich scheinen, wie sie immer schien. Wow! Yeah! Come on! Geht. Du selbst bist das Rad, das sich dreht. Mal bist du ganz unten, nochmal oben auf. Fass nicht in die Speichen, lass den Dingen ihren Lauf.
Augustin, alles ist hin. Ist aber auch noch eine heisse Version hier von «Platz während Tears Spinning Wheel» in der Version von Stefan Gwildis. Wir machen uns bereit für eine Expedition. Wir legen den Helm an, schalten die Lampen am Helm ein, jetzt noch die Handschuhe montieren und los geht's. Und jetzt wird der Horizont ein bisschen enger hier in unserem «Menschen und Horizonte» auf SRF 1. Und der Mensch, den wir begleiten, ist der Philipp Häuselmann. Wir steigen mit ihm zusammen in einen Seitenarm von der Beatushöhle hinein. Die meisten Höhlengänge bei uns in der Schweiz, die sind eher eng und auch nicht besonders hoch. Also ist der Höhlenforscher Philipp Häuselmann sich gewöhnt, durch enge Gänge zu kriechen. Was er dabei empfindet und erlebt, das hat er der SRF-Redaktorin Yvonne Scherrer im Seitengang vom ausgebauten Teil der Beatushöhle erzählt.
Der Gang ist nieder zum Aufrechts gehen. Bücken ist angesagt. Und manchmal sogar auf allen vieren Schnaken.
Das ist etwas, was man noch etwa hat, dass man eben den Kopf anschlägt, respektive der Helm. Das ist auch der Grund, warum man als Höhlenforscher immer einen Helm hat. Es ist nicht so sehr wegen dem Steinschlag, der oben runterkommt. Das kann es zwar auch geben, vor allem in den Schächten. Aber in horizontalen Gängen ist es viel häufiger, dass man irgendwo den Kopf anschlägt und ohne Helm wäre das gerade gar nichts. Da hat man so etwa die Schädelberuf. Und dann nutzt er also schon ziemlich viel. Hier gerade vor uns haben wir einen Tropfstein, der oben drauf ein rotes Pünktchen hat. Das ist Nagulak. So markieren wir unsere Messpunkte. Das ist nämlich relativ diskret und klein. Trocknet sofort. Ist verhältnismässig billig. Aber auch nach 20 Jahren kann man so nachher die Messpunkte wieder finden, wenn man eventuell wieder ein neues Gängchen hat gefunden. Viele Leute haben jetzt vielleicht das Gefühl, dass so, wie wir da durchkriechen, sei das scheinbar unbequem. Aber ich fühle mich eigentlich jetzt im Moment, wenn ich da so liege, ganz zufrieden. Es ist einfach, dass ich nicht stehen kann. Aber sonst hocke ich oder halb liege ich so in einer Tule drin. Es ist klar, dass ein Kriechen ein bisschen mehr Kraft braucht als normal laufen. Und man kommt langsamer vorwärts. Also der Gang, wenn wir jetzt hier bis hinten würden gehen, dann hätten wir 400 Meter gemacht, aber brauchen über eine halbe Stunde dafür, weil man halt einfach gegen schnackt und schnackt und schnackt und eigentlich erst hinterst wieder kann stehen. Aber ab allem Schnaken, wenn man müde ist, dann bleibt man einfach am Boden liegen. Man liegt ja schon. Und von dem her ist es eigentlich gar nicht ungemütlich. Da auf der Seite sehen wir noch ein paar von diesen Tropfsteinröhrchen von den Spaghetti oder eben Macaroni. In diesem Gang haben wir relativ viel davon, auch weiter hinten immer wieder. Und so hat man eigentlich ab allem Schnaken noch immer wieder schöne Sachen zum sehen.
Da kann der Philipp Häuselmann jetzt noch so schwärmen. Für mich ist es nichts. Die Enge wirkt bedrohlich, der Berg ist mir zu nah. Ich spüre, wie klein das ich bin und wie unermesslich gross und alt der Berg ist. Wieder draussen habe ich Philipp Häuselmann gefragt, ob er sich im Berg wirklich so geborgen fühlt.
Überall dort, wo es eng war, habe ich mich eigentlich wohl gefühlt, weil da habe ich zumindest gewusst, ich kann nie runterfallen. Weil manchmal sind da so vertikale Engstellen und wenn man einfach weiss, ich schnaufe nie und nachher falle ich nicht mehr runter, dann kann das auch gut sein. Und raus kommt man ja gäng wieder. Wenn man irgendwo reingezwängt hat und man nicht weiss, ob es weitergeht, schaut man, dass man, wenn es gegen vorne nicht geht, dass man Bein vorausgeht, weil in den Beinen hat man mehr Kraft. Dann drückt man sich nachher mit den Füßen wieder zurück, wenn man merkt, jetzt geht es halt wirklich nicht. Oder wenn es gegen oben geht, dann geht man mit den Armen voraus und nachher merkt man, es geht nicht, dann lässt man sich einfach wieder zurückrutschen. Und so damit hat man eigentlich nie ein Problem im Engen. Es gibt auch ganz, ganz, ganz wenige Höhlenforscher, die wirklich einmal stecken geblieben sind oder nicht mehr durch eine Engstelle durchkommen. Ich glaube, der letzte Fall war ungefähr so Anno Domini 88 im Stockhorn. Und dann hat sich da halt einfach auf die Unterhosen abgezogen und so ist er dann wieder vorgekommen.
Also, dass der Berg einstürzen könnte, das ist eine Mär.
Nein, das ist kein Mär. Das passiert auch ab und zu. Da kommt vielleicht ein Steinblock oben runter pro 1000 Jahre. Und dass man genau dann an dieser Stelle steht, wenn jetzt der wieder runterkommt, die Chance ist viel grösser, dass man von einem Meteorit getroffen wird von aussen.
Das Umgeraken in engen Höhlengängen ist also definitiv weniger gefährlich, als ich mir das vorgestellt habe. Aber eine Gefahr geht von Schächten aus, wo die Höhlenforscher drin herumklettern. Wenn ein Forscher abstürzt, kann das dramatisch ausgehen. Wie bei dem Unfall vom polnischen Höhlenforscher vor einem Jahr, wo in Österreich passiert ist. Und auch das Wasser kann zum Find werden. Vorsicht ist auf jeden Fall am Platz.
Man muss sicher einmal aufpassen, dass nicht das Hochwasser kommt. Das ist in unseren Breitengraden eigentlich die grösste Gefahr. Viele Leute haben alle Angst, ja, dann stürzt die Decke ein oder ich habe keine Luft. Das ist eigentlich absolut kein Problem. Hochwasser ist etwas, das gefährlich sein kann. Ich war auch schon eingeschlossen von einem Hochwasser. Da ist nichts passiert. Oder? Wir waren nicht unter Wasser, sondern wir mussten einfach warten, bis das Wasser abgeflossen ist. Dummerweise ist es dann nicht abgeflossen, aber wir hatten noch einen oberen Eingang. Da haben wir einfach mit 8-stündigem Laufen und zeitweise quasi ab dem Laufen einschlafen, haben wir dann oben raus können. Für uns hat es gäng noch geregnet. Und das ist natürlich etwas, was man nicht so gerne macht. Und, ja. Aber sonst eigentlich ist das Herfahren mit dem Auto vor die Hölle fast eigentlich gefährlicher als die Forscher selber.
Aber ihr habt es schon erlebt, dass jemand, der in der Hölle arbeiten konnte, nicht mehr zurückgekommen.
Das hat es auch schon gegeben. Hier in der Beatushölle sind Leute gestorben beim Tauchen. Da muss man wissen, dass das Höllentauchen etwas ist, das scheinbar schwierig und gefährlich ist. Weil wenn man ein Problem hat mit dem Lungenautomat, mit den Flaschen, kann man eben im Unterschied zum See nicht gerade hurtig auftauchen, sondern man ist dort drinnen. Und wenn man nachher Panik hat, vielleicht auch wegen der schlechten Sicht. Häufig hat man klare Sicht einfach bis zur Brille führen und dann ist fertig, weil das Sediment aufgewirbelt ist. Dann ist nachher dann relativ schnell die Luft fertig und dann bleibt man drinnen. Was dem Kollegen, der hier in Beatushölle geblieben ist, passiert ist, weiss man letztendlich auch nicht. Es ist natürlich die Polizei gekommen und hat alles probiert herauszufinden. Aber wir können bis heute nicht sagen, was eigentlich das Problem war.
Dir selber macht das aber nicht, das Höhlentauchen.
Ich habe angefangen vor, ach Gott, das ist schon über 20 Jahre her, als ich einmal in einem schönen Siphon gestanden bin, gewusst habe, da geht nur 10 Meter weit, ist gross und hinten dran geht es gross weiter. Dann habe ich gesagt, so, jetzt fange ich an. Ich habe Tauchkurse gemacht im See aussen, habe mir Flaschen gepostet und bin dann mit einem guten und erfahrenen Höhlentaucher tauchen, um ein bisschen zu schauen, wie es geht und was das ist. Da sind wir auch hier in Beatushölle gegangen. Und er war offenbar zufrieden mit mir. Auf jeden Fall konnte ich nachher bei dem schönen grossen Siphon, den ich gesagt habe, können durchtauchen mit einem anderen und hinterher nachher weiter forschen. Und das ist natürlich etwas Wunderbares.
Ihr geht ja manchmal schon die Höhlen suchen, oder? Ihr habt gesagt, im Gebiet von der sieben Hengsten, hat es noch so Gänge, die man noch gar nicht so genau weiss? Oder geht die von uns quasi suchen? Das kann ja aber auch noch heikel sein. Das ist auch recht unwegsam, das Gelände.
Das kann heikel sein, wenn man nämlich geht klettern in den Flüe. Dann muss man schauen, dass man nicht abstürzt. Das kann aber schlicht und einfach eine Familienwanderung sein, wo man einfach statt dem Wanderweg halt kreuz und quer ein bisschen durch die Busch geht. Und der Sohn liest Heidi zusammen und die Mutter die geht irgendwie den Blümchen nach und ich suche halt vielleicht mehr Höhlen. Das ist also auch problemlos möglich.
Und so habt ihr schon gefunden?
So haben wir schon Höhlen gefunden, ja.
Und dann geraten ihr zu dritt rein?
Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil meistens, wenn wir so ein, hätte ich fast gesagt, Blümchen-Wochenende nehmen, dann schleppen wir nicht den ganzen Höhlenkarsumpel mit, schwer im Rucksack, sondern dann markieren wir das auf der Karte, wo das, das ist. Und dann gehe ich später einmal speziell her, um nachher zu schauen, was ist.
Aber für uns wird es jetzt Zeit, rauszugehen. Zurück in die Welt des Vogelpfeifen, dem Rauschen der Luft, der menschlichen Stimme. Der Berg zeigt keine Regung. Ihm ist es egal, ob wir drinnen sind oder draußen. Er bleibt sich selber. Kalt, steinig, unbeteiligend schön.
Höhlen sind seine Leidenschaft. Er fühlt sich geborgen im Berg. Der Philipp Häuselmann, Höhlenforscher. Sie haben die Sendung «Menschen und Horizonte» von Yvonne Scherer gehört, Technik Tobias Friedrich und Björn Müller. Die Sendung, wenn Sie sie jetzt heute verpasst haben, können Sie im Internet nachhören, srf1.ch. Und wir wiederholen sie auch, und zwar am nächsten Dienstag zu Abend von 9 bis 10 hier auf SRF 1.
Chanson d'amour mit dem Hattons Transfer. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen friedlichen Sonntag, Rest von Sonntag, Sonntagnachmittag, Sonntagabend. Einer, der sich schön parat gemacht hat für Sie, um mit Ihnen den Sonntag zu verbringen, das ist mein Kollege, der Reto Scherer. Er ist nach der Vieren da. Er winkt schon von weitem durchs Studioglas durch. Ich bin Regi Sager.
By those manly advice. you're real. You're not pretending. Let's make a deal, 'cause my heart's depending on you. Oh, baby. I don't wanna lose you.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.